Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Barner im Studio herzlich willkommen. Bosch gehört zu den größten Autozulieferern der Welt, ein über 130 Jahre altes schwäbisches Traditionsunternehmen, in dem soziale Verantwortung großgeschrieben wird. Inzwischen aber sind die Beschäftigten auf Konfrontationskurs. Heute findet eine Kundgebung vor der Bosch-Zentrale in Gerlingen statt, denn es häufen sich Stellenabbaupläne quer durch alle Sparten. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir auch nach China schauen, wo Unternehmen versuchen, mit der EU-Linie des De-Risking klarzukommen. Zunächst aber nach Mainz, wo der Pandemiegewinner schlechthin, der Covid-Impfstoffhersteller BioNTech, Bilanz gezogen hat nach einem Jahr, in dem die Impfstoffnachfrage drastisch eingebrochen ist. Und das hinterlässt Spuren, wie Sabine Geipel berichtet.
Unterm Strich bleibt nur noch ein Zehntel Gewinn gegenüber 2022. Die Zeiten, als BioNTech mit dem Corona-Impfstoff Rekordeinnahmen verzeichnete, sind mit dem Ende der Pandemie vorbei. Dennoch, BioNTech bleibt im Covid-Impfstoffgeschäft weiter profitabel. Im Gegensatz zu seinem US-Konkurrenten Moderna etwa, der zuletzt einen Milliardenverlust bekannt geben musste. Auch die Mainzer hatten wegen der sinkenden Nachfrage ihre Umsatzprognose für 2023 um 1 Milliarde Euro herunterschrauben müssen. Mit nun 3,8 Milliarden Euro Gesamtumsatz bleibt das Unternehmen aber im Rahmen seiner Erwartungen für das abgelaufene Geschäftsjahr. BioNTech legt nun in der Forschung und Entwicklung den Fokus auf andere Infektionskrankheiten wie Gürtelrose oder Tuberkulose und vor allem auf die Krebstherapie. 2026 möchte es ein erstes Präparat gegen Krebs auf den Markt bringen. Ab dann sind jährliche Marktzulassungen im Bereich Onkologie geplant, heißt es heute. In diesem Jahr soll der Corona-Impfstoff weiter eine wichtige Einnahmequelle für BioNTech bleiben. Davon geht man im Unternehmen aus und rechnet mit bis zu 3,1 Milliarden Euro Gesamtumsatz.
Soweit Sabine Geipel und diesen Ausblick von BioNTech, den nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu unserem Börsenreporter heute, zu Stefan Wolf. Wie reagiert denn die Aktie?
Ja, Forschung und Entwicklung, das kostet alles erst einmal Geld. Und aus diesem Grund schreckt man heute hier auf dem Frankfurter Börsenparkett vor der Aktie zurück, die ja hauptsächlich in den USA gehandelt wird. Aber eben auch hier in Frankfurt, wo die Papiere 4,3% verlieren.
Neben Geschäftsbilanzen nimmt die Zinspolitik der Notenbanken ja derzeit großen Raum ein an den Börsen. Gestern die japanische Notenbank, die Ära der Negativzinsen beendet hat. Heute Abend wird eine Zinsentscheidung der Fed, der amerikanischen Notenbank, erwartet. Da geht es um eine bevorstehende geldpolitische Lockerung. Die ist aber heute wahrscheinlich noch nicht zu erwarten, oder?
Ganz sicher nicht. Da ist man sich nicht nur an den Finanzmärkten ziemlich einig, dass die US-Notenbank ihre Zinspause weiter fortsetzen wird. Trotzdem aber schaut man an den Finanzmärkten wie das Kaninchen auf die Schlange auf die US-Notenbank und diese anstehende Sitzung. Weshalb meine erste Frage heute an Carsten Bschesky, Chefvolkswirt bei der ING Bank, war, warum denn dann mit solch großer Spannung auf eine Sitzung geschaut wird, wo das Ergebnis doch schon bekannt ist?
Eigentlich sind es doch immer die spannendsten Sitzungen, wenn man weiß, dass die Notenbank nichts macht, aber wenn es nur darum geht, was die Notenbank kommunizieren wird. Denn alle warten darauf, was sagt die Notenbank selber über die Zinserwartungen. Im Dezember waren es 13 Zinssenkungen, die die Notenbank im Laufe des Jahres 24 erwartet hat. Und das ist die große Frage, erwartet die Notenbank die immer noch oder werden diese Erwartungen auch nochmal verändert?
Womit rechnen Sie?
Ich erwarte damit, dass die Fed ihre eigenen Prognosen nicht verändern wird. Ich gehe davon aus, dass die Fed weiterhin sagen wird, die Inflation ist zu hoch, ist auch ja in den letzten Monaten nochmal gestiegen. Die Wirtschaft ist weiterhin robust, sodass es aktuell eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit gibt, um in den USA die Zinsen zu senken.
Die Inflation ist ja auch zum Thema im Präsidentschaftswahlkampf in den USA geworden. Welche Rolle spielt denn die Fed in diesem Wahlkampf?
Die wird eine große Rolle spielen, weil ja Donald Trump auch gesagt hat, dass er dafür sorgen wird, dass die Inflationsrate wieder runterkommen wird. Aber wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, dass Donald Trump so mit Geldpolitik nicht so viel am Hut hat. Er versteht nicht ganz, wie das läuft. Natürlich wird der Druck jetzt auf die Fed zunehmen, dass sie irgendwas tut. Nur eine Zinssenkung würde ja nicht helfen, um die Inflationsrate zu drücken. Eine Zinssenkung würde nur helfen, wenn die USA wirklich in eine Rezession fallen würden. Und danach sieht es aktuell nicht aus.
Wie ist Ihr Eindruck? Ist die US-Notenbank politisch beeinflussbar?
In Wahljahren versucht die Fed, sich zurückzuhalten, um genau nicht den Eindruck zu geben, dass man vielleicht politisch beeinflussbar wäre. Ja, wir wissen alle, wenn man vielleicht zu viele Fernsehserien gesehen hat und an Verschwörungstheorien glaubt, dass das Verhältnis zwischen Donald Trump und Jerome Powell ja nicht das allerbeste ist. Und da gibt es dann die Vermutung bei dem einen oder anderen, dass die Fed vielleicht versuchen könnte, Joe Biden zu unterstützen. Nur in der jetzigen Situation wird das für die Fed gar nicht so einfach, denn ihr sind so ein bisschen die Hände gebunden. Sie kann die Zinsen nicht senken, solange die Inflation zu hoch bleibt.
Und welchen Einfluss hat die US-Notenbankpolitik auf die Politik der EZB?
Ja, normalerweise wissen wir nicht um alle, dass eine EZB nicht in Bewegung kommt, bevor die Fed nicht auch etwas gemacht hat. Aber wenn wir uns jetzt die europäische Situation anschauen, dann ist das doch eine andere. Das Wirtschaftswachstum in Europa ist deutlich schwächer. Die Voraussichten sind auch nicht richtig gut. Die Inflationsrate scheint jetzt ein Stück schneller nach unten gekommen zu sein als in den USA. Also ich gehe davon aus, dass die EZB jedenfalls kurz vor der Fed die erste sein wird, die Zinsen senkt, nämlich schon im Juni.
Und wann wird es bei der Fed der Fall sein?
Wenn alles gut läuft, dann wäre es nur eine Woche später, weil dann kommt nämlich das Fed-Treffen im Juni. Aber sollte der amerikanische Arbeitsmarkt doch noch weiterhin so robust bleiben, denke ich, ist, dass das Risiko höher ist, dass die Fed noch ein bisschen länger wartet, als dass die Fed vor der EZB anfangen würde, die Zinsen zu senken.
Soweit Carsten Pleski, Chefvolkswirt für den deutschsprachigen Raum bei der niederländischen ING-Bank. Seine Einschätzung, dass die Zinssenkungen seitens der US-Notenbank, aber auch der EZB bereits im Juni dann erfolgen werden, die wurden am Mittag noch durch Äußerungen von Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, untermauert. Der Juni scheint also in der Tat der Zeitpunkt zu sein, an dem die Zinsen wieder sinken.
Und der DAX, Herr Wolf, der tritt vor der Zinsentscheidung auf der Stelle?
Genau, das macht er wie die ganze Woche schon. Ist eher Stillstand angesagt, aber immerhin geht es in Trippelschritten vorwärts. Und das hat den deutschen Aktienindex immerhin am Mittag auf ein neues Allzeitrekordhoch gedrückt, nämlich auf 18.044 Punkte. Inzwischen liegt der deutsche Aktienindex ein wenig darunter, bei 18.028 Punkten. Das ist ein Zugewinn von 41 Punkten oder 0,23%.
Morgen will die Parfümeriekette Douglas ihr Comeback an der Börse feiern, aber nach Jubelstimmung sieht es derzeit nicht gerade aus, oder?
Ja, definitiv, denn der Ausgabepreis wird bei 26 Euro pro Aktie liegen und das ist genau der untere Rand der Preisspanne, die man sich vorgenommen hat und sich sicherlich mehr ausgerechnet hat. Heißt unterm Strich, man wird zwar einiges zum Schuldenabbau beitragen können, denn das ist der Ziel und Zweck dieses Börsenganges, aber trotzdem wird es einigen bei Douglas, bei der Parfümeriekette, deutlich stinken, dass man eben weniger einnimmt, als man ursprünglich erwartet hat.
Und der Chiphersteller Intel, der bekommt eine Unterstützung in Höhe von 20 Milliarden Dollar von der US-Regierung. Was steckt denn dahinter?
Nun, natürlich steckt damit dahinter, dass die USA sich unabhängiger machen wollen von ausländischen Chip-Lieferungen, zum Beispiel aus China oder Taiwan. Und deshalb füttert man quasi die eigene Industrie weiter an, was an der Börse durchaus honoriert wird. Denn die Aktien von Intel springen hier im Frankfurter Handel um 3,5% nach oben.
Und was macht der Euro heute?
Der Euro steht auf der Stelle, eben so wie der deutsche Aktienindex, ist aktuell bei 1,0843 $. Auch an den Anleihemärkten ist eher Ruhe hier eingekehrt. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 2,46%. Es hat Zugewinne bei Anleihen bis zu 26 Cent gegeben. Wenig Bewegung auch beim Gold. Das verliert seit gestern Mittag 26 Cent. Die Feinunze kostet 2.154,04 $.
Börseninformationen waren das von Stefan Wolf. Vielen Dank. Das Ziel der Bundesregierung ist klar. Mehr Menschen sollen mit der Bahn fahren. Das funktioniert nur, wenn das marode Schienennetz auf Vordermann gebracht wird. Bis Ende des Jahrzehnts will der Bund dafür rund 30 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Weniger als von der Deutschen Bahn verlangt, aber mehr als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und das merken auch die Bahnindustrieunternehmen, die mit der Infrastruktur viel Geld verdienen. Dieter Nürnberger berichtet aus Berlin.
Gut gefüllte Auftragsbücher, ein neuer Rekordumsatz, aber auch die Forderung, diese positive Entwicklung künftig zu halten und weiterhin auszubauen. Die heute vorgelegten Zahlen der deutschen Bahnindustrie spiegeln somit die auch politisch gewollte Aufbruchsstimmung in der Branche wider. VDB-Präsident André Rodenbeck formuliert es so.
Aufbruch, ja. Ziel in Sicht. Noch nicht ganz.
Mit insgesamt 14,4 Milliarden Euro konnte im vergangenen Jahr ein neuer Umsatzrekord verzeichnet werden, wobei das Fahrzeuggeschäft hier mit gut 10 Milliarden noch dominiert. Aber die Infrastruktursparte wächst stärker als zuvor, was ein Indikator sei, dass die Sanierungs- und Modernisierungspläne der Bundesregierung für die Schiene auch wirklich vorankommen. Eine ähnliche Entwicklung gäbe es auch bei den Auftragseingängen.
Von den Systemhäusern bis zum Mittelstand entwickelt sich die Auftragslage sehr, sehr stark. Und das größte Auftragsvolumen kommt aus dem Inland. Fast 13 Milliarden Euro, 56% mehr als im Vorjahr. Im Ausland verzeichnen wir sogar ein Plus von 58%.
Wachstum somit im Inlands- und Auslandsgeschäft. Die Branche setzt nun darauf, dass diese positiven Zahlen auch gehalten werden können. Bedarf gäbe es genug. So sind bis heute erst etwa 2% des deutschen Schienennetzes digitalisiert und die Infrastruktur sei erneuerungsbedürftig. So soll bis 2030 ein Hochleistungsnetz aus rund 9000 Kilometern entstehen. Projekte, die es in Größe und Umfang im deutschen Schienenverkehr so bisher nicht gegeben habe. Allerdings mussten auch schon geplante Haushaltsmittel nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung wieder gestrichen werden, so Sarah Stark, Hauptgeschäftsführerin des Bahnindustrieverbandes.
Die plus 45 Milliarden bis 2027 sind nicht gekommen, aber ungefähr 30 Milliarden. Und der Anteil des KTF betrug 6 Milliarden. Wir haben jetzt in anderen Haushaltstiteln zum Teil noch Mittel, die wir auch in einzelnen Projekten verwenden können. Aber den Großteil der Mittel, der fehlt uns jetzt und dafür gibt es auch keinen Ersatz.
45 Milliarden Euro hatte die Deutsche Bahn AG als zusätzlichen Finanzierungsbedarf für Sanierung und Ausbau der Schieneninfrastruktur bis 2027 berechnet. Die nun verbleibenden 30 Milliarden sind aber deutlich mehr, als es bisher gab. Für den VDB wichtig, eine langfristige finanzielle Planungssicherheit. Über Preisgleitsysteme müsse sich die Branche künftig besser gegen steigende Kosten absichern können. Und wie bereits von der Beschleunigungskommission Schiene 2022 vorgeschlagen, sollten Schienenfonds eine langfristige finanzielle Sicherheit bieten. Trotz erfreulicher Bilanzzahlen also auch Sorgenfalten. Investitionsregeln müssten künftig vereinfacht werden. Und wie in vielen anderen Branchen auch, belasten vor allem Inflation und hohe Energiepreise die Entwicklung.
Zur Lage der Bahnindustrie, Dieter Nürnberger. Fit für die Zukunft muss nicht nur die deutsche Schieneninfrastruktur werden, sondern auch Wassertransportwege. See- und Binnenhäfen sind eigentlich Ländersache, doch spätestens die Debatte um den Einstieg des chinesischen Investors Costco hat gezeigt, dass hier auch der Bund Verantwortung übernehmen muss, wenn es darum geht, international nicht ins Hintertreffen zu geraten. Fast 140 Einzelmaßnahmen enthält die nationale Hafenstrategie, die im Verkehrsministerium nun erarbeitet wurde und die das Kabinett heute beschlossen hat. Die Details von Torben Ostermann.
Deutschlands Häfen sollen digitaler, nachhaltiger und leistungsfähiger werden. Das heißt, Hafenanlagen müssen modernisiert, Genehmigungsverfahren vereinfacht und Zufahrtswege ausgebaut werden. Nur so, davon ist die Bundesregierung überzeugt, können die Häfen auch künftig international mithalten. Die deutschen Häfen sollen außerdem besser zusammenarbeiten und sicherer gemacht werden. Sicher vor den Folgen des Klimawandels, aber auch vor Cyberangriffen aus dem In- und Ausland. Vor allem die norddeutschen Länder hatten zuletzt kritisiert, dass der Bund ihrer Meinung nach zu wenig Geld für die Häfen bereitstellt. Eine festgeschriebene Summe enthält die Hafenstrategie allerdings nicht. Der zuständige Bundesverkehrsminister Volker Wissing hält wenig davon, einfach pauschal Geld zu überweisen. Erst der Plan, dann das Geld, so der Minister. Sein Ministerium hat die Strategie gemeinsam mit den Ländern, aber auch mit Gewerkschaften erarbeitet. Wissing will das Ganze nicht als starres Konzept verstanden wissen, sondern plant es kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Soweit Torben Ostermann. Und auch wenn China in der nationalen Hafenstrategie nicht explizit erwähnt wird, sollen in Zukunft ausländische Investoren, die an Deutschlands Häfen Interesse haben, strenger unter die Lupe genommen werden. Chinas Vormarsch in Europa ist nämlich offenkundig. Das sieht man nicht nur an chinesischen Direktinvestitionen, sondern auch an der Warenschwemme in einigen Bereichen bei Autos oder bei Solarmodulen. Die EU-Handelskammer in China hat nun deutlich vor Überkapazitäten gewarnt, die das Preisniveau drücken und zu Spannungen im Handel führten. Aus Peking berichtet Christoph Kober.
China will mehr Sicherheit. Das gibt's schwarz auf weiß. Im aktuellen Fünfjahresplan der Staats- und Parteiführung zum Beispiel wird das Wort viel häufiger erwähnt als in der Vergangenheit. Und diesen Kurs bekommen ausländische Unternehmen zu spüren, sagt Jens Eskelund, Chef der EU-Handelskammer in China. Diese Entwicklung stellt die Umstände in Frage, unter denen wir Geschäfte machen. Sie schränkt die Sichtweite für unternehmerische Entscheidungen ein. In der Informationstechnologie oder bei Medizinprodukten hätte es Vorgaben gegeben, ausländische Komponenten mit chinesischen auszutauschen, heißt es in einem aktuellen Bericht der Handelskammer. Die Europäische Union ihrerseits will auch Sicherheit für ihre Industrie, Arbeitsplätze und Konsumenten. Daher hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einem Jahr die Marschroute des De-Risking ausgegeben. Geprägt durch Pandemie und Russlands Krieg in der Ukraine ist weniger Abhängigkeit die Devise, auch in Bezug auf China. Doch unter dem Label De-Risking würden oft zu viele und zu radikale Schritte gefasst, so Kammerpräsident Eskelund. Er rät europäischen Unternehmen in China, dass sie Nuancen verstehen in den Zugängen der Europäer und der Chinesen, dass sie sich über neue Regeln informieren und darüber, was deren Folgen fürs Geschäft sind. Wie sie auf die europäische De-Risking-Vorgabe reagieren, müssten Unternehmen individuell entscheiden, heißt es von der Handelskammer. Basierend unter anderem darauf, wie viel Geschäft sie in Zukunft in China machen wollen. Mit Sicherheit will China seine Wirtschaft voranbringen und setzt weiter auf das produzierende Gewerbe, das zunehmend auch Hightech-Waren herstellen soll. Allerdings gibt es da schon jetzt mehr chinesisches Angebot als globale Nachfrage, viele Waren zu verdächtig niedrigen Preisen. Das ist ein Problem, findet auch Jörg Wuttke, deutscher Manager und insgesamt mehr als 10 Jahre Präsident der EU-Handelskammer in China.
50 Millionen Autos herstellen, können nur 23 Millionen konsumieren, 2,5 Mal so viel Solarpanel herstellen können, als in der Welt gebraucht wird. Das geht nicht.
Zuletzt waren Chinas Exporte wieder gestiegen, nach Russland, Indien, Afrika, Lateinamerika. Für Handelskammerpräsident Jens Eskelund ein Alarmsignal. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass die Welt einen weiter wachsenden Warenstrom aus China absorbiert und dass China sogar noch Produktionskapazitäten ausbaut. Es gibt dafür nicht genug Nachfrage, nicht in der Welt und ganz besonders nicht in Europa. Aussagen der Staats- und Parteiführung, sie wolle auch den lahmenden heimischen Konsum stärken, hat sie bisher nicht mit konkreten Schritten unterlegt. Und dass Peking angekündigt hat, ausländische Investitionen im Tech-Sektor zu erleichtern und den Zugang für Banken zum chinesischen Markt zu erweitern, sieht man bei der Handelskammer mit Skepsis. Darauf, dass die Führung wichtige Versprechen der Vergangenheit einlöse, warteten ausländische Firmen noch heute.
Aus Peking, Christoph Kober. Seit Wochen schon reißen die schlechten Nachrichten nicht ab für die Beschäftigten von Bosch. Weit mehr als 7000 Stellen weltweit könnten in den kommenden Jahren gestrichen werden. Die Transformation kostet Geld. Der Konzern will deshalb sparen, auch am Personal in allen Bereichen, beim Autozulieferer für klassische Verbrennerteile, genauso wie bei der Softwareentwicklung oder den Haushaltsgeräten. Der Betriebsrat, der will das nicht mehr so einfach hinnehmen und hat heute zum Aktionstag aufgerufen, direkt vor der Stuttgarter Bosch-Zentrale bzw. der Bosch-Zentrale in Gerling. Dort ist meine Kollegin Katharina Thoms. Wie ist denn die Stimmung?
Die war ziemlich aufgeheizt hier. Jetzt im Moment löst sich hinter mir alles auf. Die rund 10.000 Mitarbeitenden von Bosch und auch von ein paar anderen Firmen, die aus Solidarität hier waren, die gehen jetzt gerade, haben eine ganze Menge Lärm gemacht. Das letzte Mal sei es so, vor 30 Jahren habe es sowas gegeben in der Größenordnung, hat der Betriebsrat heute hier erzählt. Und ja, es sind viele von verschiedenen Standorten hergekommen, die teils auch selbst betroffen waren und teils eben auch aus Solidarität mit den Kolleginnen.
Der Bosch war immer bekannt als sehr solidarisch. Ich bin eigentlich fassungslos über das Verhalten der Geschäftsführung.
Egal, wen es trifft, dass man halt dabei ist, dass man zusammensteht.
Ich möchte gerne, dass sie wieder an den Verhandlungstisch gehen, alle beiden Parteien, aber hauptsächlich mittelfristig, kurzfristig diesen Stellenabbau in der Höhe verhindern.
Ja, genau, und das möchte der Gesamtbetriebsrat Frank Sell auch. Der hat zentrale Gespräche gefordert. Die Konzernleitung will wohl am liebsten mit jedem Standort einzeln verhandeln. Das will der Betriebsrat nicht mit sich machen lassen und hat auch hier nochmal zusammengefasst, was sie eigentlich wollen. Natürlich, dass es keinen Abbau in der Größenordnung gibt. Und er sagt auch, aus seiner Sicht gehe das nicht zusammen. Der Konzern hat eine Umsatzsteigerung zu verzeichnen, hat noch vor 1 bis 2 Jahren viele Menschen eingestellt, auch in der Softwaresparte zum Beispiel. Und jetzt werden Leute wieder abgebaut, die Stellen abgebaut. Das ginge nicht. Er hat sich auch dagegen gewehrt, dass es intern wird wohl mit einer Transfergesellschaft geplant, in die dann die Leute, ja, so sagt der Betriebsrat, abgeschoben werden sollen. Und da ist man natürlich auch dagegen.
Gibt es denn inzwischen auch konkrete Zahlen zum Stellenabbau? Da kursieren ja derzeit viele Zahlen.
Genau, also es ist im Moment tatsächlich so, ich habe auch gerade noch mal bei der Konzernleitung nachgefragt, die man bleibt bei diesen bisher kommunizierten, das sind ja rund 7.500 Stellen, viele eben hier in Baden-Württemberg auch, in Stuttgart-Feuerbach, in Schwieberdingen, das trifft dann die Automobilsparte, den Verbrenner, aber auch die Softwareentwicklung. Und da gibt es zwar noch eine Beschäftigungssicherung die nächsten 3 Jahre, das will man auch, daran will man sich auf jeden Fall auch halten, aber danach ist eben alles offen. Und ob es eben so kommt, ist ja auch Verhandlungsmasse mit dem Betriebsrat, wenn es dann eben wieder Gespräche gibt. Interessant übrigens auch, das ist hier heute nochmal klar geworden, bei zum Beispiel den Elektrowerkzeugen, die Bosch Power Tools, da gehen ein Großteil der Arbeitsplätze, die man abbauen will hier in Deutschland, die werden wohl ins Ausland gehen. So ist im Moment die Planung und dagegen wehrt man sich natürlich auch.
Das heißt, gerade wird nicht gesprochen zwischen Betriebsrat und dem Management?
Ganz genau. Im Moment wird nicht gesprochen. Der Betriebsrat Frank Sell hat gesagt, er sei morgen eingeladen, aber da spreche er nicht mit der Spitze, sondern so eher mit dem mittleren Management. Er sei ein schwäbischer Pessimist und erwarte sich da jetzt mal nicht zu viel davon. Aber klar, man müsse durch die Transformation kommen, aber nicht so brachial, wie es Bosch jetzt gerade plane. Und da hofft man aber, dass es eben demnächst weitergeht. Ansonsten, sagt er, wird es nicht der letzte Aktionstag hier gewesen sein.
Vom Aktionstag vor der Bosch-Konzernzentrale meldete sich Katharina Thoms. Vielen Dank dafür und die kleinen Aussetzer bitten wir zu entschuldigen. Und wir bleiben im Südwesten. Der 88-jährige Unternehmer Reinhold Wirth hat von einer Protestwahl zugunsten der AfD abgeraten in einem Brief an seine Beschäftigten. Das ist ein Thema in der Wirtschaftspresseschau.
Dazu schreibt die Zeitung Die Welt: Die Partei strebe eine Demokratur oder gleich eine Diktatur an, meint Wirth. Das Schreiben dürfte an seinen Mitarbeitern nicht so einfach abperlen. Wirth kann als einer der erfolgreichsten Unternehmer seiner Generation angstbefreit agieren und mischt sich entsprechend immer wieder in die Debatte ein. Das unterscheidet ihn von vielen jüngeren Unternehmern, die klare politische Worte scheuen, oft aus Furcht, etwas Falsches zu sagen oder sich Kritik auszusetzen. Deutschland und die Freiheit bräuchten mehr Unternehmer, die sich solche unverfälschten Worte trauen. Auch die Frankfurter Rundschau findet die Positionierung des Unternehmers gegen die AfD bemerkenswert. Wirths Worte haben Gewicht. Nun lässt sich darüber streiten, ob es legitim ist, wenn ein Chef seinen Beschäftigten eine Wahlempfehlung mit auf den Weg gibt. In der bundesrepublikanischen Tradition war diesbezüglich eher eine gewisse Zurückhaltung üblich. Doch die deutsche Demokratie steht unter Druck und muss verteidigt werden. Anders als andere Firmenchefs aus dem Südwesten, die sich lieber an ihrer Delegitimierung beteiligen, hat Reinhold Wirth das verstanden. Das Handelsblatt befasst sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Chip-Herstellers Nvidia. Das Unternehmen zeige, wie unter dem Brennglas welche Wucht KI entfalten kann, heißt es. Binnen weniger Monate hat sich eine Nischentechnologie für Computerspieler und Kryptowährungen zu einem der wichtigsten Werkzeuge der Tech-Welt gewandelt. Dieses Jahr wird Nvidia erstmals Samsung und Intel als umsatzstärkste Chiphersteller der Erde überholen. Der Siegeszug der KI und mithin der GPUs von Nvidia hat aber eine Schattenseite. Die leistungsstärksten Chips der Erde verbrauchen enorm viel Energie. Wenn alles so weitergeht wie bisher, schluckt die KI Ende des Jahrzehnts 10% der weltweiten Stromproduktion. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 4,57%. Die Augsburger Allgemeine bemerkt: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele der 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner trotzdem mit spitzem Stift rechnen müssen, vor allem die, die zur Miete wohnen, weil die Mieten in weiten Teilen des Landes kräftig gestiegen sind und weiter kräftig steigen werden. Das unterschlägt Sozialminister Hubertus Heil in seiner Begeisterung über die neuen Rentenzahlen. Wer seine Rentenerhöhung komplett für die Mieterhöhung aufwenden muss, kommt auch mit 4,6% mehr Rente nicht besser über die Runden als bisher.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Bayern verbietet die Gendersprache in Schulen und in der Verwaltung. Reaktion darauf gleich in Deutschland heute hier nach den Nachrichten dann mit meiner Kollegin Claudia Hennen am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.